Okay, 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 bevor hier irgendetwas passiert.
ARD,
Sound. Nee, gleich ARD, sorry, aber es ist passiert und wir müssen drüber reden. Wir saßen im Publikum des Deutschen Podcast Awards und dann kam sie, unsere Kategorie. Wir wussten nicht, ob wir gewonnen haben oder nicht. Boah, Leute, in diesem Moment hat mein Herz, das hat so gepumpt. Ich war wirklich lange nicht mehr so aufgeregt und dann passiert das hier.
Und gewonnen hat Johnny! Herzlichen Glückwunsch!
Wir haben ihn tatsächlich gewonnen. Ich kann's wirklich, also ich schwör's euch, manchmal, wenn ich in das Regal hier neben mir gucke, also direkt neben mir, wo ich gerade aufnehme, da steht ja der Deutsche Podcast Award und ich komme nicht drauf klar. In der Kategorie Wissen, Technologie und Bildung wurden wir ausgewählt und das ist wirklich so unfassbar krass und nicht möglich ohne euch. Deswegen 1000 Mal danke an die ohne Scheiß beste Community der Welt. Danke, danke für alles. Ich krieg einfach an der Stelle direkt schon wieder Gänsehaut. Das ist wirklich sowas von krass. Danke euch allen, dass wir gemeinsam die Welt erkunden, gemeinsam Wissen wieder sexy machen. Und ich glaube, ich muss mich an der Stelle beruhigen, weil sonst wird das hier keine normale neue Folge. Die wollen wir aber haben. Deswegen, ich starte einfach nochmal neu hier rein. Also 3, 2, 1.
ARD Sounds.
Stellt euch vor, wir sind gemeinsam auf einem Schiff. Wir sind irgendwie vom Kurs abgekommen. Unser Kompass spinnt. Es gibt kein Netz. Weit und breit kein Land in Sicht. Um uns ist absolut nichts außer klares, tiefblaues Wasser. Es ist sogar so klar, dass man es in eine Flasche abfüllen könnte und es wäre komplett durchsichtig. Es gibt hier auch keine anderen Schiffe, keine Vögel, nicht mal irgendwelche Pflanzen, die an der Wasseroberfläche so entlang schwimmen. Wohin wir gucken, wir sind ganz alleine, mitten im Ozean. Doch dann plötzlich ein Geräusch, etwas wie eine Explosion über uns am Himmel und was es auch immer ist, es rast direkt auf uns zu. Ha, Freundinnen und Freunde des Wissens, ich kann es nicht verbergen, ich muss mich die ganze Zeit hier konzentrieren. Ich bin immer noch so happy. Unser ganzes Team ist so unfassbar glücklich. Ihr habt vielleicht im WhatsApp-Kanal schon meine Dankesrede gesehen. Ich will es trotzdem nochmal hier kurz zum Ausdruck bringen. Also vor allem an meine Schwester Zoe, die von Sekunde 1 mit am Start war und für diesen Podcast hier recherchiert hat. Dann ganz speziell auch an Fritz vom RBB, also an das Team. Jan, Anita, Tom, Thorsten, die auch so früh schon gesagt haben, wir glauben daran, das ist cool, lass uns gemeinsam Wissen vermitteln, großartig. Dann auch an Marie und Jill, die uns unterstützen, sowie an Kiki und vor allem auch an Mona, die diesen Podcast hier mit so viel Liebe produzieren und unterstützen. Danke, 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 1 Million Mal danke. Aber Leute, nach der Verleihung ist vor der nächsten Folge, also nichts wie rein, ihr habt es gerade schon gehört. Dieses Meer, dieses offene, grenzenlose Meer, Point Nemo. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal von ihm gehört. Er stellt den abgelegensten Ort der Welt dar. Und wir werden heute herausfinden, was dort lauert. Warum das Ganze auch so ein bisschen mit einem unheimlichen Buch zu tun hat. Und was da eben vom Himmel auf uns gestürzt ist. Das alles jetzt, denn ihr hört Wissen mit John. Kapitel 1. Thalassophobie. Diesen Begriff hat der ein oder andere von euch bestimmt schon mal gehört. Thalassa ist altgriechisch und bedeutet Meer. Phobos ist die Angst. Ungefähr 5% der Menschen in Deutschland, also jeder 20. gibt an, Angst vor tiefem Wasser zu haben. Ich persönlich würde auch sagen, dass ich mich nicht 100% wohlfühle, wenn ich nicht weiß, was unter mir ist. Jetzt stellt euch das aber mal vor Zehntausenden von Jahren vor. Damals gibt es noch kein Wissen darüber, wie tief die Weltmeere sind. Keine Karten, die anzeigen, wo ein Ozean beginnt und wo er endet. Die Menschen sind Jäger und Sammler, ernähren sich von dem, was sie finden und ernten können. Sie fühlen sich in der Natur pudelwohl, sind viel in Wäldern, Bergen, Steppen oder anderen großen Graslandschaften unterwegs. Aber Das Meer, das Wasser, das macht ihnen Angst. Diese Unberechenbarkeit. Mal ist es da, am nächsten Morgen dann irgendwie 30 Meter zurückgezogen. Ebbe und Flut versteht damals logischerweise noch keiner. Außerdem kann so gut wie niemand schwimmen. Und trotzdem wagen sich die Ersten irgendwann hinaus. Wann genau, ist schwer zu sagen. Wir wissen nur, dass das älteste Boot, das wir als Menschheit jemals gefunden haben, etwa 10.000 Jahre alt ist. Ein kleiner Einbaum aus den Niederlanden. Wie dieser aussieht, könnt ihr jetzt Nummer 1 in den Shownotes finden. Einfach quasi ein Baumstamm, der etwas ausgehöhlt wurde. Und trotzdem hat er funktioniert. Er ist geschwommen. Doch selbst dieses Boot ist wahrscheinlich vergleichsweise relativ neu. Also nicht unbedingt so krass alt. Wie gesagt, das wurde vor 10.000 Jahren gefunden. Man weiß aber mittlerweile durch Spuren und durch Forschung in Bodenschichten, dass bereits vor 65.000 Jahren, also nochmal ein gutes Stück davor, bereits Australien entdeckt wurde. Also da gab es vorher noch keine Menschen, die sind da hingekommen. Das heißt, die müssen da auf Booten hingekommen sein. Und wahrscheinlich waren diese auch sehr, sehr einfach. Holzstämme, Rinde, Pflanzenfasern, das Ganze dann einfach irgendwie mit Wurzeln zusammengebunden. Doch tatsächlich funktionieren sie, weil sie kommen ja in Australien an. Wahrscheinlich auch deshalb, weil ich nicht Teil dieser Gruppen damals bin, weil wenn ich, alter Leute, wenn ihr sehen würdet, wie ich fertig möbel, wie ich mit denen kämpfe, ich hab's mal ungelogen geschafft, einen Tisch mit drei Beinen falsch aufzubauen. Kein Witz, das sind 4 Teile insgesamt. Naja. Die Menschen damals überwinden das also sehr viel besser. Vor allem fahren sie dann schon früh relativ große Strecken über Ozeane und Meere. Klingt nach einem großen Abenteuer und sehr, sehr mutig. Als hätten sie irgendwie gar keine Angst davor, aber die Wahrheit sieht damals ganz anders aus. Denn die Weltmeere sind unberechenbar. Schon früh erzählen Seeleute Geschichten über dunkle Monster, die in der Tiefe des Wassers leben. Über riesige, meterhohe Wellen, die alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Über Schiffe, die so einfach verschwinden und nie zurückkehren. Lange meiden daher viele Seeleute die offene See. Zu groß ist die Angst vor dem Unbekannten und vor Stürmen. Daher fahren die allermeisten von ihnen lieber an den sicheren Küsten entlang. Also die ganze Zeit in der Nähe von Land. Doch an der Stelle passiert etwas, das extrem beeindruckend für unsere Menschheit ist. Denn sie beginnt zu lernen. Sie beginnt, sich anzupassen. Seeleute beginnen, den Wind zu lesen, den Vögeln zu lauschen. Sie wissen, dass manche der Tiere Stürme ankündigen oder die Richtung von Land vorgeben können. Auch Strömungen werden analysiert. Generation für Generation wächst so das Wissen und die Fertigkeiten. Immer mehr Menschen trauen sich auf die offenen Ozeane. Erste lange Seefahrten sind erfolgreich. Doch eine Angst hält sich trotzdem extrem lange. Ein Mythos, eine Sage. Und zwar glaubt die Menschheit sehr lange, die Erde sei eine Scheibe, umgeben von Wasser. Und wenn man an den Rand kommt, dann stürzt man einfach ins ewige Nichts. Den Legenden nach ist man dann sofort weg, sofort tot. Da kommt keiner zurück und sagt:
Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Kante runtergeschmissen.
Okay, sorry, der musste irgendwie mal wieder sein, so Kleines hier eingebaut. Natürlich klingt dieser Rand der Welt für uns heute total absurd. Mittlerweile haben unterschiedliche Forschende, Seefahrerinnen und Seefahrer oder auch viele Wissenschaftler die Erde komplett vermessen. Dazu kreisen Satelliten in vielen Kilometern über uns und die liefern seit ungefähr 60 Jahren sehr, sehr viele Daten und auch Bilder darüber, wie die Erde von oben aussieht. Und dabei fällt etwas auf. Ein ziemlich einzigartiger Punkt. Kapitel 2: Der Pol der Unzugänglichkeit. Es ist das Jahr 1946 und für unsere Folge hier das wahrscheinlich wichtigste Datum. Warum? Seht ihr auf Bild 2 in den Shownotes. Ja, ich weiß, das ist keine sonderlich gute Aufnahme, aber sie verändert die Welt. Denn das ist das allererste Foto unserer Erde jemals. Also, wenn sie ein Dating-Profil hätte, dann würde sie das hochladen. Das ist nämlich aus dem Weltraum aufgenommen von einer der allerersten Raketen, die man da hingeschickt hat. Total besonders. Und etwa 10 Jahre später geht dann das eben angesprochene Satellitenzeitalter so richtig los. Mit Sputnik 1 haben wir schon häufiger hier drüber gesprochen und es folgen auch zig weitere dieser Satelliten. Von Mission zu Mission werden die Aufnahmen dabei immer besser. Kontinente sind anfangs nur Schatten und Umrisse, doch mit jedem Jahr, mit jedem Satelliten, mit jedem Foto werden sie schärfer. Irgendwann sind Küstenlinien ganz klar zu erkennen und der Menschheit fällt an dieser Stelle etwas auf. Über Jahrhunderte haben unterschiedliche Seefahrer wie Columbus oder James Cook bewiesen, dass man den Planeten auf ganz schön vielen Wasserwegen erkunden kann. Also man ist damals schon davon ausgegangen, dass ziemlich viel Wasser auf unserer Erde sein muss. Doch als dann die ersten Satellitenaufnahmen ermöglichen, dass wir alles per Computer berechnen, kommen wir auf einen verrückten Wert. Die Erde ist nämlich ein Wasserplanet. Rund 70% ihrer Oberfläche ist davon bedeckt und einer der Ozeane dominiert alles. Der Pazifik. Achtung, das ist so eine krasse Zahl. Mehr als 30% der gesamten Erdoberfläche ist nur von ihm bedeckt. Nur vom Pazifik. Das ist größer als alle unsere Kontinente zusammen. Und es ist übrigens an der Stelle ganz wichtig, ihn Ozean zu nennen. Der Pazifik ist nämlich kein Meer. Hört man immer wieder, habe ich, als dieser Podcast losging, auch schon mal in der Folge gesagt, wurde ich dann von Anita von der ARD darauf hingewiesen. Danke an der Stelle. Der Pazifik ist nämlich kein Meer. Der Unterschied liegt vor allem in Größe und Tiefe. Meere werden nämlich nur die Gewässer genannt, die sich quasi direkt an ein Land schmiegen oder von mehreren Ländern umschlossen werden. Ozeane auf der anderen Seite sind frei. Das sind riesige, unabhängige Gewässer. 5 Stück gibt es davon auf unserem Planeten. Den Atlantik, den Indischen Ozean, den Arktischen, den Antarktischen und, wie eben gesagt, der größte, unseren Pazifik. Und der ist aus unterschiedlichen Gründen extrem besonders. In ihm liegt unter anderem der Marianengraben mit dem Challenger-Tief, also dem tiefsten Punkt der Erde, haben wir ja schon mal in Folge 24 ausführlich drüber gesprochen. Dann gibt es dort auch den pazifischen Feuerring, also eine gewaltige Zone aus Vulkanen, in der es sehr, sehr, sehr häufig zu Erdbeben auch kommt. Und wie gesagt, dann gibt es da noch etwas, das den Forschenden auf den ersten Satellitenbildern besonders auffällt. Der Pazifik ist riesig, doch nicht nur das. An einem Punkt wirkt er fast unheimlich. Denn hier ist weit und breit kein Land in der Nähe. Forschende beginnen diesen Punkt dann genau zu bestimmen. Zahlreiche Computeranalysen werden durchgeführt und dann gelingt es im Jahr 1992 dem kroatisch-kanadischen Vermessungsingenieur Hrvoje Lukatela. Er hat ihn gefunden. Die Koordinaten lauten 48 Grad 52,6 Minuten südlicher Breite, 123 Grad 23,6 Minuten westlicher Länge. Wenn ihr euch jetzt fragt, sag mal, hat da Johnny gerade irgendwie einen Harry Potter Zauberspruch ausgepackt? Nee, das jetzt nicht, aber das macht man so, wenn man Koordinaten angibt, also man nimmt den Breitengrad und den Längengrad, dann ergibt sich quasi ein Kreuz, damit man einen genauen Punkt festlegen kann. Und das, was ich gerade gesagt habe, das ist er. Point Nemo. Auch Pol der Unzugänglichkeit genannt. An keinem Ort der Erde ist man so weit vom nächsten Stück Land entfernt wie hier. 2688 Kilometer in alle Richtungen. Das pure Nichts. Erst dann stößt man sowohl im Norden als auch im Süden auf kleinere, unbewohnte Inseln. Und durch diese Angelegenheit bekommt er auch seinen Namen. Nemo bedeutet auf Lateinisch niemand. Und damit ist er der einsamste Punkt der Welt. Kapitel 3. Das große Nichts. Wir begeben uns nochmal hin und ich weiß, das ist unglaublich schwierig, sich vorzustellen. Aber egal, wo man hinguckt, wenn man hier auf dem Wasser ist, da ist einfach nichts zu sehen. Nichts außer unfassbar klares, sauberes Meerwasser. Fast 2700 Kilometer weit. Und diese Zahl, die ist auch so absurd, weil das bedeutet einfach, dass man mit den meisten herkömmlichen heutigen Booten mehr als 10 Tage fahren muss, um wieder ein Stück Land zu erreichen. Überlegt euch das mal. 10 Tage lang fährt man und man sieht nichts. Und das Krasse daran ist ja auch, man muss ja genau gerade fahren. Also in dem Moment, wo man eine leichte Kurve macht, kann man ja völlig woanders rauskommen, weil man hat nichts. Man kann sich nirgendwo dran orientieren. Das ist wirklich, wirklich krass. Und an der Stelle können wir doch mal eine andere, ziemlich verrückte Rechnung aufmachen. Denn schauen wir dafür mal ganz kurz ins Weltall, ob wir da mal kurz wieder hinreisen. Genauer gesagt zur Internationalen Raumstation, also zur ISS. Die umkreist ja die Erde etwa in 400 Kilometern Höhe. Und die ist ziemlich schnell unterwegs. Ungefähr alle 93 Minuten umrundet sie unseren Planeten einmal. Und das ist jetzt sehr, sehr krass, weil die macht das nicht in einer geraden Linie, sondern eher so ein bisschen schlangenmäßig. Also wenn man das von hinten als Polizei beobachten würde, dann würde man die Person wahrscheinlich rausziehen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Sie fährt da so Schlangenlinien immer wieder um den Planeten herum. Und durch diese Schlangenlinien kommt es auch dazu, dass sie etwa 2 bis 3 Mal am Tag mehr oder weniger direkt über unseren Point Nemo fliegt. Und das bedeutet, dass in diesem Moment, Mathe-Genies unter euch werden es schon erfasst haben, an diesem Punkt, zu diesem Zeitpunkt, sind die Astronauten da oben im Weltall, in der ISS, näher an einem dran, wenn man an Point Nemo ist, als irgendein anderer Mensch. Stellt euch das mal vor, der nächstgelegene Mensch ist im Weltall. Also man müsste quasi vertikal nach oben, um den zu finden. Das ist ganz schön verrückt. Und nicht nur was uns Menschen angeht, ist Point Nemo unglaublich einsam. Selbst unter der Wasseroberfläche geht erstaunlich wenig ab. Point Nemo liegt im sogenannten Südpazifikwirbel, ein riesiges Strömungssystem. Und das trägt so gut wie keine Nährstoffe. Also ganz im Gegenteil, es stößt alle anderen Strömungen, die quasi in Richtung Point Nemo zeigen, weg. Die hätten vielleicht Nährstoffe mit an Bord. Und mit Nährstoffen meinen wir so Sachen wie Nitrate, Phosphate, Mineralien, Spurenelemente. Das brauchen Pflanzen, um zu wachsen. Doch Point Nemo sorgt eben mit seiner Abgelegenheit und durch diese Strömung, dass nichts davon hier ankommt. Und damit ist dort wirklich biologisch betrachtet tote Hose. Es gibt im Wasser so gut wie keine Pflanzen, damit keine Pflanzenfresser und damit auch keine Fleischfresser. Experten sprechen von der biologisch inaktivsten Zone der Weltmeere. Lediglich ein paar kleinere Mikroorganismen kann man am Pol der Unzugänglichkeit finden. Sonst nichts. Und dann ist es auch noch saukalt. Einstellige Wassertemperaturen, kalte Winde und unter einem knapp 4000 Meter tiefes, stockdunkles Wasser. Irgendwie ein unheimlicher Ort. Und unheimlich ist auch die Geschichte, die um diesen Punkt erzählt wird. Kapitel 4. Die versunkene Stadt. Ich muss mal ganz kurz hier in unserem unendlichen Regal von Büchern schauen. Ah, ich hab's. Boah, das ist voller Staub. So. Besser. Schlagen wir es mal auf. Ganz vorne in unserem Buch steht der Autor, H.P. Lovecraft. Unten ein Jahr, 1928. Und das merken wir uns mal, 1928. Der Titel des Buches lautet The Call of Cthulhu, der Ruf des Cthulhu. Es geht in dem Buch um eine versunkene Stadt namens Relie, mitten im Pazifik. Und in der direkten Nähe der Stadt, also auf dem Meeresboden, soll ein dunkles Wesen lauern. Es trägt den Namen Cthulhu. Lovecraft beschreibt es als eine Mischung aus riesigem Menschen, Drachen, Fledermaus und Oktopus. Cthulhu soll Flügel, Klauen und Tentakel haben, außerdem abscheulich groß sein. Menschen seien für Cthulhu so groß wie Ameisen für uns. Und jetzt kommt das Verrückteste. Lovecraft gibt in seinem Buch sogar die Koordinaten an, wo sich diese Stadt und wo sich dieses Monster befinden sollen. Sie liegen, Zitat, bei 47 Grad 9 Minuten Süd und 126 Grad 43 Minuten West. Und ich weiß, ihr habt euch jetzt wahrscheinlich nicht gerade aufgeschrieben, wie die Koordinaten von Point Nemo waren, aber ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Zwischen den beiden Koordinaten liegen gerade einmal etwa 300 Kilometer. Und wenn man sich jetzt einmal kurz vorstellt, wie weitläufig, wie riesig der Pazifik an dieser Stelle ist, ja, dann kommt man schon darauf, dass das extrem nah beieinander ist. Also die versunkene Stadt und Point Nemo. Aber das Krasse ist, wie ganz am Anfang im Buch zu lesen, wir haben sie uns gemerkt, die Zahl, erscheint dieses im Jahr 1928. Und da ist Point Nemo noch lange nicht berechnet. Es gibt noch nicht einmal Satellitenbilder von ihm. Und das ist sowas von krass, wie nah Lovecraft den Punkt, also schon 64 Jahre früher, beschreibt. Und noch krasser, bis heute können wir nicht sagen, ob unter Point Nemo keine versunkene Stadt liegt. Also ja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, aber die Meereswüste rund um Point Nemo, also dieses gigantische Nichts, das wurde noch nie genauer untersucht. Noch nie gab es einen Tauchroboter oder eine Mission, die in knapp 4000 Metern Tiefe mal gecheckt hat, was da unter Point Nemo so ist. Das liegt vor allem daran, dass man eben weiß, dass es hier fast keine Nährstoffe gibt. Deswegen geht man davon aus, dass man hier nur wenig Tier- und Pflanzenarten finden und entdecken würde. Daher konzentrieren sich halt einfach viele Forschungen auf unserem Planeten auf andere Regionen. Knapp 70% der Meeresböden sind heute, also aktuell im Jahr 2026, noch völlig unerforscht. Blindes Terrain, sagt man auch dazu. Doch auch wenn nicht zu 100% klar ist, was sich genau da am Boden von Point Nemo befindet oder eben nicht befindet, eins ist sicher. Immer wieder stürzen hier Dinge vom Himmel. Sogar absichtlich, also vom Menschen gesteuert. Und sie machen Point Nemo damit zu einem sehr einzigartigen Friedhof. Kapitel 5. Der letzte Einschlag. Ich glaube, ich muss jetzt nicht nochmal erwähnen, wie unfassbar einsam und abgelegen Point Nemo liegt. Darauf sind wir jetzt mittlerweile gemeinsam gekommen. Doch genau diese Abgelegenheit macht ihn für die Menschheit auch extrem attraktiv. Nämlich hierfür. Boah, das war knapp. Geht's allen gut? Ich hoffe, alles... Ja, okay, alle wohlauf. Das, was hier gerade an Point Nemo abgestürzt ist, das ist zuvor noch jahrelang um unseren Planeten gekreist. Das war nämlich gerade ein Satellit, beziehungsweise die Überreste von ihm. Außerdem gibt es auch unbemannte Versorgungsraumschiffe und Raumstationen, die man halt irgendwann da oben nicht mehr braucht. Und dann lässt man sie gezielt rund um Point Nemo abstürzen. Das funktioniert übrigens so. Ingenieure zünden noch, während das Objekt eben im Orbit, also oben im Weltall unterwegs ist, zünden sie dafür extra vorgesehene Triebwerke. Genau gegen die eigentliche Flugrichtung. Damit wird das Objekt sehr präzise abgebremst und man kann den Wiedereintrittswinkel in die Erdatmosphäre bestimmen. Also das kann man ziemlich genau messen und steuern. Und dann passiert es halt, dass dieses Objekt in ziemlich krasser Geschwindigkeit, meist so um die 27.000 km/h, in Richtung Erde stürzt. Dabei entsteht natürlich eine enorme Hitze. Viele Teile beginnen dann zu glühen und zu zerfallen. Also ungefähr 80% sogar der gesamten Flugkörper, die kommen gar nicht auf den Boden an, sondern die gehen einfach quasi in der Luft kaputt, die verglühen. Aber alles andere, die restlichen 20%, die rasen dann weiter, bis sie auf der Erde einschlagen. Und das tun sie mit gewaltiger Kraft. Wie hier zu hören, wählt man dafür natürlich am liebsten Wasser. Und noch viel lieber Wasser, wo wenig Menschen sind. Also, ihr kommt drauf richtig, deshalb nimmt man dafür Point Nemo. Weil hier gibt es nichts. Kein Land, keine Menschen. Hier fliegt auch kein Flugzeug lang, das würde es gar nicht schaffen. Es gibt auch keine Kreuzfahrtschiffe, die hier irgendwie über den Ort fahren. Und deswegen wird Point Nemo gerne als Weltraumfriedhof verwendet. So auch zum Beispiel für die Mir. 15 Jahre lang kreist sie um die Erde. Die Mir ist eine russische Raumstation, ganz ähnlich wie die ISS. Auch auf der Mir leben, arbeiten, forschen und schlafen lange viele Menschen. Nach 15 Jahren ist dann aber Schluss, ihre Zeit am Ende. Viele Bereiche sind einfach nicht mehr zu 100% sicher. Man will sie vom Himmel holen. Also wird sie im Jahr 2001 in Richtung Point Nemo gelenkt. Als sie sich dann so langsam in Richtung Erde neigt und Geschwindigkeit aufbaut, fangen auch Teile von ihr an zu verglühen, die allermeisten. Doch ein paar wenige schlagen intensiv ins Wasser ein. Es gibt übrigens ein ziemlich krasses Video, das den Wiedereintritt der Mir filmt. Ich packe es euch mal als Nummer 3 in die Shownotes. Und jetzt könnte man sich an der Stelle natürlich fragen, was passiert dann aber mit den Teilen, die da ja ganz weit weg von allen Menschen abstürzen? Wie kommt man an sie? Also die muss man ja da irgendwie bergen, oder? Ja, und an der Stelle beginnt viel Kritik. Denn mehrere Tonnen Restmetall landen damals im Wasser. Und die Mir, die ist nur eins von etlichen, über 300 Beispielen. Also da eingestürzt an Point Nemo liegen Triebwerke, Treibstofftanks aus Titan, schwere Metallbolzen, Bruchstücke von Verkleidungen, also dem Hitzeschutz und so weiter. Also von europäischen, amerikanischen, chinesischen und auch japanischen Raumfahrtbehörden wird das hier quasi als astronomische Müllhalde verwendet. Regelmäßig stürzen hier Dinge ab. Doch danach gehen sie einfach unter. Sie sinken auf den 4000 Meter tiefen Meeresboden und bleiben dort. Für viele ein Skandal. Umweltschützerinnen und Schützer erklären, dass die Raumfahrzeugteile einfach aus nicht abbaubaren Stoffen bestehen. Aus Metallen, aus einem Plastikverbund, aus technischen Materialien. Dazu sind auch Giftstoffe, wie zum Beispiel Hydrazin. Das ist eine farblose Flüssigkeit, die hochentzündlich ist. Die benutzt man eben, damit ein Treibstofftank funktionieren kann, also dass ein Triebwerk richtig Power bekommt. Die sind einfach auch extrem giftig für Mensch und Umwelt. Und trotzdem bleiben die einfach da an Point Nemo auf dem Meeresboden liegen, weil sie eben so schwierig zu bergen sind. Und an der Stelle kommen wir so ein bisschen in ein kleines Dilemma, denn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entgegnen daraufhin, ja, wir verstehen, dass das nicht optimal ist, aber das ist die einzige vernünftige Lösung, das alles da an Point Nemo abstürzen zu lassen. Denn so eine Raumstation wie beispielsweise die Mir oder auch die ISS, naja, die würde sonst einfach irgendwann im All zerbrechen und könnte dann schlimmstenfalls über einer belebten Großstadt abstürzen, was eine gewaltige, unberechenbare Gefahr wäre. Daher wählt man also schlichtweg die einzige Option, die einigermaßen sicher ist. Und wenn ich sage einigermaßen, dann weil es da schon auch ein paar kleinere Unfälle gegeben hat. Also man hat auch schon versucht, den ein oder anderen Satelliten an Point Nemo abstürzen zu lassen. Er ist dann aber irgendwo über Australien geendet. Dabei wurde zum Glück noch niemand ernsthaft verletzt, aber die Gefahr besteht immer. Und schon bald kommt eine besonders große erneut auf uns zu, denn es dauert nicht mehr allzu lange. Dann muss auch die ISS, also die Internationale Raumstation, aus dem All geholt werden. Und sie ist ungefähr viermal so schwer wie die Mir. Dazu werden wir aber bald mehr in einer der nächsten Folgen erfahren. Da ist schon was Cooles geplant. Seid gespannt. Jetzt sind wir aber am Ende dieser angekommen. Also, was kommt? Richtig. Die Zusammenfassung. Jahrtausende lang fürchten und meiden die Menschen das offene Meer. Vor allem der Angst wegen, am Rand der Welt einfach so in den Tod zu stürzen. Doch irgendwann wagen sie sich. Zunächst mit sehr einfachen Booten. Später lernen Seefahrerinnen und Seefahrer, sich an Sternen, Winden und Wellen zu orientieren. Und spätestens dann mit der Erfindung von Satelliten verändert sich alles. Kontinente, Entfernungen und auch die unendliche Größe des Wassers auf unserer Erde ist plötzlich erkennbar. Und damit auch ein ganz besonderer Ort mitten im Pazifik. 1992 wird er genau technisch bestimmt. Der Point Nemo. Es ist ein Punkt, eigentlich relativ unscheinbar, auf dem Wasser im Südpazifik. Irgendwo in der Mitte zwischen Neuseeland und der Südspitze Südamerikas. Also es ist schon wirklich, wie ihr merkt, relativ weit alles entfernt, was man so finden kann. 2688 Kilometer, um genau zu sein, trennen Point Nemo von den nächsten Inseln. Es gibt dort also nichts außer Wasser. Wirklich nichts, auch generell nur sehr, sehr wenig Leben. 2 bis 3 Mal am Tag sind hier die Astronauten auf der ISS im Weltall der nächstgelegene Mensch. Diese extreme Abgeschiedenheit wird dann aber auch teilweise zweifelhaft genutzt, und zwar als Weltraumfriedhof. Alte Raumstationen, Raumtransporter oder andere größere künstliche Objekte werden regelmäßig hier kontrolliert zum Absturz gebracht. Auch die ISS soll eines Tages hier an Point Nemo ihr Ende finden. Doch zwischendurch muss es auch ein paar Pausen geben mit diesen Rückholaktionen, wo also nichts abstürzen darf. Denn aktuell steht das Project Nemo an. Das ist ein Unterfangen, bei der die Menschheit aktuell versucht, alle Meeresböden zu erfassen. Also alle auf der ganzen Erde. Zum Vergleich, also das ist schon echt extrem viel, was da passiert ist. Vor etwa 10 Jahren, also 2016, waren gerade mal 6% der Meeresböden kartiert, also geografisch erfasst. Wie gesagt, mittlerweile, 2026, sind wir bei knapp 30%. Und in den nächsten 5 Jahren will man tatsächlich jeden einzelnen Quadratzentimeter Meeresboden in einer Karte verzeichnet haben. Also quasi alles einmal gesehen. Wir sind sehr gespannt und halten euch natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden. Krass, ey, dieser Point Nemo, der hat irgendwie so eine magische Anziehungskraft, so eine magische Wirkung, oder? Oder geht's nur mir so? Schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Übrigens kommt daher auch der Name zu Findet Nemo, also dem Film. Die Macher wollen nämlich damals darauf anspielen, wie schwer es ist, in einem gewaltigen Ozean einen kleinen Clownfisch zu finden. Crazy. Und noch ein krasser Fakt, den uns Hannes geschickt hat, vielen Dank. Er hat nämlich erzählt, dass es in vielen Filmen und Serien immer mal wieder zu sehen ist, wie jemand Koordinaten eingibt, zum Beispiel um einen Angriff zu starten. Und ganz, ganz häufig werden dafür die Koordinaten von Point Nemo benutzt. Also 48 Grad 52 Süd, 123 Grad 23 West. Zum Beispiel im Film Top Gun Mavericks. Das machen die Macher auch ganz bewusst, weil sie für diesen Angriff einen neutralen Ort wählen wollen. Also nicht, dass sich irgendein echtes Land bedroht fühlt, wenn sie auf einmal im Film sehen, Alter, da gibt ja einer die Koordinaten, keine Ahnung, von Hamburg ein. Das ist sehr, sehr spannend, finde ich. Weitere Anmerkungen, Fragen, eure Schuhgröße, schickt es uns alles, immer her damit, wie immer per Mail, per Nachricht auf Instagram oder als Kommentar bei Spotify. Wir lesen alles und freuen uns immer wieder, von euch zu hören. Und da kam auch einiges letzte Woche, als es um unser Gangsterpaar der 20er Jahre ging, um Bonnie und Clyde. Und das hier ist Frage Nummer 1. Sie kommt von Hannah. Johnny, wie hat Henry Methvin eigentlich reagiert, als er erfahren hat, dass sein Vater Bonnie und Clyde in einen Hinterhalt gelockt hat? Und an der Stelle kommen wir wieder an ein kleines geschichtliches Problem, das wir ja schon mal hier hatten. Und zwar ist die Reaktion von Henry Methvin leider nicht überliefert. Es gibt keinen guten Beleg, wie er reagiert hat. Auch nicht darüber, ob Henry von dem Deal überhaupt gewusst hat. Allerdings können wir eine Sache noch an der Stelle so ein bisschen beantworten, weil ganz viele von euch haben auch gefragt, ob er eigentlich mit im Auto saß. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Es lässt sich vermuten, dass sein Vater eben seinen Sohn beschützen wollte. Deswegen hat er ihm vorher Bescheid gesagt, dass er nicht mit den beiden fährt, sondern in einem eigenen Auto. Deswegen ist er an diesem Tag quasi davongekommen, aber relativ dramatisch. Er kam für eine Zeit lang ins Gefängnis und dramatisch endet er dann trotzdem, denn 1948 wird er von einem Zug erfasst. Frage 2 ist von Nora Einenkel. Hast du einen Enkel? Erzähl's uns. Hi Johnny, wieder mega coole Folge. Vielen Dank, Nora. Aber ich habe da mal eine Frage, und zwar, wie alt wurden Bonnie und Clyde eigentlich? Und das ist eine einfache Frage mit einer einfachen Antwort. nicht sehr alt. Bonnie Parker wird nur 23 und Clyde Barrow 25 Jahre alt. Damit kommen wir zu Frage 3. Sie ist von vielen Menschen, von B.H., von Toni die Ziege. Ist wieder so großartig hier eure Namen. Die Frage lautet, waren Bonnie und Clyde eigentlich verheiratet und wenn ja, hatten sie Kinder? Wahrscheinlich auch wenn nein, oder? Also das darf ich dann trotzdem beantworten, aber es ist auch wieder relativ einfach. Nein, weder noch, sie waren nicht verheiratet und hatten auch keine Kinder. Frage Nummer 4 ist von Sanne Barki. Hi Johnny, wurden Bonnie und Clyde eigentlich beerdigt und wie hat die Familie darauf reagiert? Yes, also erstmal, beide sind beerdigt worden, aber tatsächlich nicht zusammen. Obwohl Bonnie immer gesagt hat, dass wenn sie stirbt und Clyde auch, dann möchte sie, dass sie nebeneinander liegen. Doch da kommt der zweite Teil deiner Frage ins Spiel, denn die Eltern, vor allem von Bonnie, sind gar kein Fan von ihrer Beziehung zu Clyde. Weder zu Lebzeiten noch danach. Daher werden die beiden auch nicht nebeneinander beerdigt. Frage 5 ist von Ochi. Hallo Johnny, ich habe mal gehört, dass Clyde sich den großen Zeh abgeschnitten haben soll, um der Arbeit im Gefängnis zu entgehen. Stimmt das? Und ja, Ochi, das stimmt. Also, es ist ein bisschen, ganz bisschen anders. Man weiß nämlich nicht ganz genau, wie es passiert ist, ob es ein Unfall war oder ein bewusster Unfall oder ob er ihn sich hat abschneiden lassen. Aber tatsächlich verliert Clyde nicht nur einen, sondern sogar zwei Zehen in seiner Zeit im Eastham-Gefängnis. Wahrscheinlich um der harten Zwangsarbeit und den Übergriffen der Wärter zu entgehen. Und besonders dramatisch oder ironisch, besser gesagt an der Stelle, nur 6 Tage nachdem er die beiden Zehen verliert, wird er auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Und weil es heute wieder so viel kam und auch noch eine sehr, sehr spannende persönliche Frage, haben wir noch eine 6. und zwar von Sarah. Hi Johnny, mich würde interessieren, fandest du die Taten von den beiden berechtigt? Und das ist total schön, auch so, dass wir mal ein bisschen über moralische Dinge reden. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also erstmal müssen wir natürlich sagen, wir verurteilen hier als Podcast jegliche Gewalt an anderen Menschen. Das geht gar nicht. Gewalt, Morde, Raub, das sind alles keine Lösung für Probleme oder Situationen. Man muss aber in dem speziellen Fall von Bonnie und Clyde auch so ein bisschen das gesamtgesellschaftliche und wissenschaftliche Geschehen mit betrachten. Denn wenn man sich die Statistiken von damals anguckt, dann zeigen sie, dass vor allem die Menschen kriminell werden, die dies aus Verzweiflung tun. Also die quasi nicht anders können, in Anführungszeichen, die kein Geld haben, nicht anders überleben. Und da gibt es auch zahlreiche Parallelen auch heute. Clyde sieht damals einfach keinen anderen Ausweg, auch vor allem aufgrund der traumatischen Erlebnisse im Eastham-Gefängnis. Er sieht keinen Weg zurück in die Gesellschaft. Und das ist dann an der Stelle so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Begründung, aber es macht es doch ein bisschen verständlicher, was damals passiert. Dennoch, ganz klar an der Stelle natürlich zum Ausdruck gebracht, das ist nicht zu unterstützen und nichts davon legitimiert die Gewalt an anderen Menschen. Weil wenn man sich vorstellt, die Menschen, die sie da teilweise erschossen haben, Polizistinnen und Polizisten, die sind ja auch nur ihrem Beruf nachgegangen. Also die können gar nichts dafür. Auch Ladenbesitzer, die nichts dafür konnten. Deswegen, also, ja, ihr versteht schon, worauf ich an der Stelle hinaus möchte. Ist nicht einfach, aber wir unterstützen es definitiv nicht. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Erstmal jetzt hier noch schnell zu den 6 neuen Themen in der Abstimmung und dann habe ich nämlich noch was für euch. Also hier die 6 Themen. Das erste ist die Challenger-Katastrophe. Ein letztes Mal. Jetzt ist sie schon 3-mal auf Platz 2 gelandet. Jetzt müssen wir noch einmal über sie reden. Dieses Space Shuttle, das kurz nach dem Start vor laufenden Kameras explodiert. Dann als zweites das gefährlichste Tier der Welt. Das wäre eine sehr, sehr spannende Folge, glaube ich. Also wir könnten mal darüber sprechen. Wie gefährlich sind welche Tiere überhaupt? Und vor welchem müsste man am meisten Angst haben? Und ich kann euch versprechen, googelt es mal bitte noch nicht. Ihr kommt nicht auf Platz 1. Nur mit Nachdenken. Kam ich auch nicht. Es ist sehr, sehr spannend. Das dritte Thema ist die Seidenstraße. Habe ich jetzt zufällig einfach ein YouTube-Video drüber gesehen und es auch immer wieder als Vorschläge von euch in den Kommentaren gelesen. Das ist eine sagenumwobene Straße zwischen Europa und Asien und unzählige Mythen und Legenden ranken sich um sie. Vor allem in einer Zeit vor ein paar Jahrhunderten. Sehr, sehr cool. Als viertes das Land Nordkorea. Es ist ein sehr düsterer Staat mit düsterer Vergangenheit. Wir haben ja schon über die Spaltung von Nord- und Südkorea gesprochen, aber wir könnten mal darauf eingehen, was wirklich hinter diesen sehr strengen Mauern
Nordkoreas so vor sich geht, wie ein Alltag aussieht und was alles kontrolliert wird. Als fünftes haben wir die Deepwater Horizon-Katastrophe. Das ist eine schwimmende Ölplattform im Golf von Mexiko gewesen und 2010 kommt es hier zu einer der schwersten Umweltkatastrophen der gesamten Schifffahrt- und Ölindustrie. Auch das könnten wir uns mal genauer angucken. Und noch eine Katastrophe haben wir für euch. Viele Katastrophen heute. Auf Platz 6 wäre die Hindenburg. Das ist das größte Passagierluftschiff seiner Zeit und bei einer Landung verunglückt es schwer. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr wählt. Und jetzt an der Stelle, wie versprochen, die große wichtige Abstimmung im WhatsApp-Kanal, die ich angekündigt hatte. Und zwar habt ihr euch deutlich mit knapp 20.000 Stimmen für sogenannte Deep Dive-Folgen entschieden. Das heißt, hier im Podcast wird sich so ein bisschen was verändern. Immer direkt nach einer Pause von Wissen mit Johnny werden wir nämlich ganz tief in ein Thema eintauchen, das wir schon mal besprochen haben, aber eben eher oberflächlich. Das könnte der 11. September, das könnte die Titanic, die Mondlandung, die Jugoslawienkriege, ADHS, der Todesnebel von London oder auch der Iran-Konflikt sein. Wir werden in Themen nochmal tiefer eintauchen, die einen solchen tieferen Blick verdienen. Also, dass man nochmal ein bisschen genauer auf alles schaut. Das heißt, wir machen dann direkt nochmal 2, 3 Deep Dive-Folgen. Die werden dann auch ein bisschen besonders aufgebaut. Und natürlich entscheidet ihr in der Pause, welches das erste Deep Dive-Thema wird. Mehr dazu dann aber in Folge 90. Ich freue mich schon sehr drauf, weil da gab es echt einige Folgen, wenn ich da im Nachhinein so dran denke, ah, da hätten wir noch viel, viel mehr erzählen können und auch wollen. Deswegen, ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Aber wie mit allen Dingen in diesem Podcast, wenn ihr da irgendwann keine Lust mehr drauf habt, dann schreibt es uns einfach. Also wir hören ja auf das, was ihr sagt. Das ist total cool. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr darauf. Bevor wir aber Folge 90 und Deep Dive und Co. machen, haben wir noch ein paar andere Folgen für euch vorbereitet. Beziehungsweise werden sie vorbereiten auf Basis eurer Abstimmung. Nächsten Sonntag um 23.59 Uhr, dann das nächste Thema. Wir sind sehr gespannt. Wird es eine Katastrophe? Wird es das Land Nordkorea, die Seidenstraße oder das gefährlichste Tier der Welt? Ha, aufregend. Wir verbleiben an der Stelle mit ganz viel Liebe an euch alle und für weniger Wissen, entfolgt uns. Ah, und Leute, wir haben einfach alle zusammen einen Podcast Award gewonnen. Ich komme nicht klar. Ich muss mich jetzt beruhigen. Tschüss.
Fritz ist eine Produktion des RBB.